Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2, willkommen zu Kontext mit einem Beitrag von Cornelia Cassis. Kluge Köpfe, goldene Hände. Eine Forschungsarbeit an der Universität Fribourg korrigiert den gängigen Bildungsdünkel und wirft erstmals einen wissenschaftlichen Blick auf überdurchschnittlich begabte Lehrlinge in der Berufsbildung. Ins Gespräch gekommen bin ich mit Silvan Müller, einem 20-Jährigen aus dem Luzernischen, und der begabten Expertin Margrit Stamm, Professorin der Erziehungswissenschaft an der Universität Fribourg. Von ihr ist unlängst auch das Buch »Kluge Köpfe, goldene Hände« erschienen. Margrit Stamm, Sie machen in Ihrem Buch »Kluge Köpfe, goldene Hände« überdurchschnittlich begabte Lehrlinge in der Berufsbildung ganz deutlich aus, dass die Begabungsdebatte, die ganze Begabungsforschung einen sehr großen, bedeutsamen blinden Fleck hatte.
Dieser blinde Fleck betrifft die berufliche Begabung. Es ist so, dass wir eigentlich mit dem Stichwort Begabung oder Hochbegabung, dass wir dann sofort an die Gymnasien denken, an die Universitäten denken, dass dort die Begabten zu suchen sind, aber sicher nie an die Berufsbildung denken. Und zu diesem blinden Fleck bin ich gekommen über eine andere Studie, die sich mit Hochbegabten beschäftigt. Und dort habe ich gesehen, dass die Begabtesten dieser jungen 15-Jährigen, dass die nicht den Weg übers Gymnasium zur Matura gewählt haben, sondern über die Berufsbildung. Und das war dann eigentlich mein Erkenntnisinteresse, dass ich dort einmal nachgeforscht habe.
Nun ist es ja nicht falsch, Intelligenz an den Universitäten oder im Gymnasium zu vermuten, aber es ist nicht richtig, sie woanders nicht zu vermuten. Wie erklären Sie sich, dass dieser blinde Fleck so lange Bestand haben konnte?
Also in erster Linie erkläre ich es mir damit, dass eben berufliche Begabung, also beispielsweise ein Metzger, der einen wunderbaren Braten konstruieren oder zusammenstellen kann, oder ein Schreiner, der einen sehr schönen Tisch macht, dass das nicht als Begabung angeschaut wird, sondern dass wir eben nur das Intellektuelle, vielleicht noch das Künstlerische mit Begabung verbinden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass eben viele dieser Schüler, die ich vorhin erwähnt habe, dass die während der Schulzeit eben schulisch nicht aufgefallen sind, also die haben nicht die Leistungen gehabt, die man eben automatisch dem Gymnasium zuweisen würde, sondern es waren eigentlich durchschnittliche Schüler oder sicher nicht brillante Schüler.
Wenn Sie jetzt vom Metzger sprechen und seinem speziellen Braten oder vom Schreiner mit seinem speziellen Tisch, laufen wir da nicht Gefahr, den Begabungsbegriff etwas zu verwässern? Was verstehen Sie unter Begabung ganz genau?
Also ein Witzbold hat einmal gesagt, das habe ich wirklich gelesen in einer amerikanischen Zeitschrift, dass berufliche Begabung einfach etwa 10 Punkte weniger sei als normale intellektuelle Begabung. Und das ist es natürlich überhaupt nicht. Das wäre völlig verkehrt, wenn man denkt, ja, die beruflich Begabten, die sind einfach etwas weniger gescheit als die Gymnasialbegabten. Das ist es nicht. Sondern in unserem Forschungsprojekt haben wir diese berufliche Begabung über 3 Grundfaktoren definiert. Das ist die praktische Intelligenz, also wie ich mit etwas umgehe. Das ist die analytische Intelligenz, das heißt, wie ich etwas beispielsweise an einer Maschine, wie ich etwas auseinanderdüfteln kann. Und es ist eben die Kompetenz, Probleme zu lösen, wie ich eben eine bestimmte Fragestellung, wenn ich eine Gebrauchsanweisung habe, wie ich damit umgehe. Und wir haben einen ganz speziellen Test gehabt für diese praktische analytisch problemlöse bezogene Kompetenz. Und unsere Begabten, beruflich Begabten, sind also nicht diejenigen, die im normalen Intelligenztest hoch oben sind, sondern die in einem solchen speziell auf die berufliche Begabung ausgerichteten Test hoch oben sind.
Wenn ich Ihnen zuhöre, wird deutlich, wie hochkomplex das ist. Sie haben eben gesagt, Intelligenzmessung und Begabungsanalyse sind 2 Paar Stiefel. Sie haben auch darauf hingewiesen, dass diese jetzt so Begabten im Beruf oder in der Lehre mitnichten die besten Schüler waren, also Schulerfolg, Intelligenz und Berufserfolg sind offenbar drei verschiedene Größen. Erläutern Sie das?
Genau, also mein Aha-Erlebnis habe ich jetzt gehabt mit den neuesten Forschungsresultaten und das zeigt sich ganz klar, dass die eben die beruflich Begabten, wir nennen die den Talentpool und diese sind jetzt von der Vergleichsgruppe überholt worden. Das heißt, die Leistungsbesten in der Berufsbildung jetzt in unserer Untersuchung, das sind überhaupt nicht mehr die Intelligentesten, also diejenigen, die wir identifiziert haben. Die zeigen ihr Talent. Und man kann sagen, die Talentiertesten, das sind überhaupt nicht die Begabten. Also diejenigen, die wir ursprünglich identifiziert haben, die konnten ihr Potenzial nicht ausreizen oder nicht so entwickeln, wie wir das von ihnen erwartet haben. Man kann also sagen, gerade in der Berufsbildung spielt die praktisch-analytisch problemlöseorientierte Intelligenz spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Es zählt das Talent, vor allem sind es andere Merkmale, die zählen. Eine ganz wichtige Variable ist die Motivation. Die zweite ist die Stressresistenz. Und die dritte ist die enorme Bedeutung des Lehrbetriebs, die Unterstützung der Lehrmeister, Lehrmeisterinnen und vor allem auch die Anregungs- und die Anforderungsorientierung. Das ist für mich auch ein Aha-Erlebnis, das ich gehabt habe, wie enorm wichtig der Ausbildungsbetrieb ist.
Fassen wir zusammen. Die Kombination von klugem Kopf und goldenen Händen ist in der Tat eine erklärungsstarke Variable für berufliche Leistungsexzellenz. Aber es gilt, kluge Köpfe garantieren noch keinen Erfolg in der Berufsbildung und goldene Hände allein reichen für den Erfolg nicht aus. Ein Beispiel. Das Beispiel heißt Silvan Müller.
Ich bin im Oktober 20 Jahre alt geworden und habe im Sommer eine Lehre als Informatiker abgeschlossen. Vor der Lehre bin ich ganz gewöhnlich in die Primarschule gegangen, nach der Primarschule in die Säcke in die Oberstufe.
Ich traf den jungen, eher scheu wirkenden, sympathischen jungen Mann aus Hüneberg bei Luzern am Zuger Bahnhof und wir kamen ins Gespräch in einem nahegelegenen Restaurant, wo ich den 20-jährigen Informatiker mit Berufsmatur auch gefragt habe, weshalb er nicht ins Gymnasium gegangen sei.
In der Primarschule ist mir mit der Sprache noch nichts aufgegangen. In Sachen Mathe und Naturwissenschaften bin ich schon recht gut gewesen. Das war nicht das Problem gewesen. Der Knopf ist dann eigentlich erst in der Oberstufe aufgegangen, auch mit der Sprache. Aber dort habe ich mir eigentlich schon vorgenommen, die Lehre zu machen und dann bin ich auf dem Weg geblieben.
Was war Silvan für ein Schüler?
Ich bin sicher keine auffällige Person gewesen. Ich bin nicht jemand, der die ganze Zeit aufgestreckt hat zum Beispiel. Einfach denke, wenn ich etwas gesagt habe, dann ist es etwas gewesen, was ich mir sehr wohl überlegt habe.
Also lieber nichts sagen, als etwas falsch sagen?
Ja, das, nicht, dass ich Angst hätte, etwas falsch zu sagen, aber ich sage, tue lieber etwas sagen, was ich mir gründlich überlegt habe.
Was haben die Eltern an Gesprächen mit den Lehrkräften früher über ihren Sohn Silvan zu hören bekommen?
Die Lehrer haben meistens gesagt, dass sie eigentlich immer ein bisschen überrascht gewesen sind von mir, weil sie gedacht haben, ja, wir wissen nicht so viel von ihm, weil er nicht so viel sich meldet. Aber eben, wenn er etwas gesagt hat, dann sind sie meistens sehr überrascht gewesen. Und auch sonst sind eigentlich sehr selbstständig, wenn es darum gegangen ist, Einzelarbeiten und so weiter zu machen. Aber wenn es um Zusammenarbeit gegangen ist, ist er gleich hilfsbereit gewesen und kommunikativ. Ist einfach nicht vor der grossen Masse der gewesen, wo sich halt gemeldet hat.
Silvan Müller über seine Familie.
Mein Vater ist Antikschreiner und meine Mutter ist Hebamme. Ich bin eigentlich in ganz gewöhnlichen Verhältnissen aufgewachsen. Und ich habe eigentlich das ganze Leben in Zünenberg gewohnt. Ich habe eine Schwester, die älter ist. Sie ist jetzt 22. Und ein Bruder, der ist 25. Die Schwester ist am Medizin studieren und der Bruder hat gerade das Wirtschaftsstudium fertig gemacht.
Margrit Stamm hat von der in ihrer Studie ermittelten enormen Wichtigkeit des Lehrbetriebes gesprochen. Der Lehrbetrieb als Talentförderer. Silvan Müller hat seine vierjährige Lehre begleitet von der Berufsmaturität in der Oerlikon Essek absolviert. Wie hat der mathematisch begabte junge Mann seinen Lehrbetrieb erlebt?
Es ist sehr interessant gewesen. Ich habe praktisch nur mit ETH-Abgängern zusammengearbeitet. Also, und ich bin da voll integriert gewesen. Also, ich bin da nicht der Lehrling gewesen, sondern ich habe genau gleich arbeiten wie sie auch gemacht und bin durch das auch sehr gefördert worden. Es war Motivation pur gewesen. Ich denke, das ist das Beste, wenn ein Lehrling stark gefördert wird, dass er richtig an die Arbeit hineinknien muss, aber dass er nicht zu stark gefordert wird, weil dann wird es eher zur Frust und dann leidet natürlich Motivation. Natürlich auf dieser Seite gibt es das auch, wenn man zu wenig gefordert wird, dann ja, mit der Zeit leidet dann die Motivation auch.
Dreh- und Angelpunkt, die Motivation. Auch die Forscherin hat davon gesprochen. Silvan Müller ist einer der 400 forschungsbegleiteten jungen Erwachsenen in der Studie der Universität Fribourg. Wie ist er dazu gekommen?
Es ist so gewesen, dass wir im ersten Lehrjahr bei der Hauptlehrerin hat sie uns angefragt, dass wir einen Intelligenztest machen können, dass das eben von dem Projekt von der Universität Fribourg ist. Und haben wir den Test gemacht. Und nachdem das ausgewertet wurde, sind bestimmte Personen, die interessant gewesen sind für das Projekt, angefragt worden, ob wir an diesem Projekt mitmachen möchten.
Zurück zur Forscherin. Wer sind diese Menschen mit den klugen Köpfen und den goldenen Händen?
Also es sind Leute, junge Menschen, die aus allen Berufssparten kommen. Also wer jetzt da nur einen Informatik-Auszubildender erwartet oder einen aus der Organisation und Verwaltung, der hat sich falsch orientiert. Wir haben Bodenleger, wir haben Schreiner, wir haben Metzger, wir haben Maurer, wir haben alle Berufskategorien, die hier vertreten sind. Von besonderem Interesse ist, dass diese Leute nicht aus sogenannten Mittelschichts- oder zu Neudeutsch spricht man heute von bildungsnahen Familien stammen, sondern sehr häufig aus Arbeiterfamilien oder zumindest aus Familien, in denen die akademische Berufsorientierung überhaupt keine Rolle spielt. Sie kommen aus relativ großen Familien, sie sind fast nie Einzelkinder und erstaunlicherweise haben wir eine ganz große Anzahl begabter Frauen. Also das Verhältnis in unserer Studie an Frauen ist viel höher als in anderen Studien, die nur die intellektuelle Begabung anschauen. Die Frauen, die begabten Frauen in der Berufsbildung, dass da ein Potenzial ist, das man eigentlich nicht vermutet. Also wenn eine Automechanikerin kommt und die ist plötzlich bei der Spitze, dann ist man immer etwas erstaunt. Und ich denke, dass gerade in unserer Untersuchung eben diese Frauenpower in einer ganz anderen Art und Weise zum Zug kommt.
Und wie steht es, wenn Sie jetzt sagen, es sind eben nicht diese klassischen bildungsnahen, erfolgsverwöhnten Kinder, sondern es sind eher auch andere. Wie steht es mit dem Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund?
Da haben wir auch Kinder, Jugendliche mit Migrationshintergrund, die sehr erfolgreich sind. Das ist übrigens für mich ein weiteres Erkenntnis, das ich gehabt habe hier, dass ich als nächstes diese jungen Migranten, die begabten Migranten, ich sage, das sind die neuen Aufsteiger, das ist ja auch ein Potenzial, das wir überhaupt nicht vermuten. Und das führt mich auch zu einer nächsten Studie, zu einer Nachfolgestudie dann, dass ich die ganz genau anschauen will. Warum haben die es geschafft? Da bin ich auch sehr gespannt, was da herauskommt.
Könnte man sagen, dass das, was Sie jetzt eruiert haben mit dieser Studie, mit diesen 200 Jugendlichen und der Vergleichsgruppe, der gleich großen Vergleichsgruppe, dass das möglicherweise ein Beitrag sein könnte zur Chancengleichheit im Bildungswesen?
Also ich denke schon, man muss aber ganz klar sagen, dass ja die berufliche Begabung, wie man sie traditionell bis jetzt definiert hat, dass man sagt, das ist die Berufsmatur, oder? Also, und das stimmt ja eigentlich nicht. Also die Berufsmatur machen die Fleißigsten oder diejenigen, die die besten Noten haben, aber es gibt dann eben eine Gruppe, die wir jetzt erkannt haben und das wäre die neue Chancenmöglichkeit oder Ausgleichsmöglichkeit, dass man sich der handwerklich Begabten, der wirklich beruflich Begabten bewusster wird und nicht nur, sag's jetzt mal relativ plakativ, dass die Berufsausbildung zum Durchlauferhitzer wird für die Fachhochschulen. Ich habe den Eindruck, unsere Untersuchung zeigt ein anderes Stück Kuchen eigentlich auf.
Welches Stück?
das Stück, dass wir uns viel stärker bewusst sein müssten, dass jede Berufsbildung, jede Qualität in der beruflichen Ausbildung des 21. Jahrhunderts auf einer leistungsexzellenten Elite, sage ich mal, von handwerklich begabten jungen Menschen aufbauen muss und nicht nur immer diejenigen eben Richtung akademische Weiterbeschulung führt.
Margret Stamm, wir haben über den familiären Hintergrund dieser Jugendlichen gesprochen. Gibt es Gemeinsamkeiten, was die Persönlichkeit anbelangt?
Es gibt etwas Gemeinsames, und das ist so, dass diejenigen, die jetzt eben am Ende der Lehrzeit, Ausbildungszeit an der Spitze sind, das sind wirklich die sehr kompetenten, sozial kompetenten jungen Menschen, die hoch motiviert sind, die sich selber sehr engagiert geben, also die gehen auf ein Problem, auf eine Fragestellung, auf eine Aufgabe zu. Und eben, ich habe das vorhin schon erwähnt, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist ihre Stressresistenz. Also das sind junge Menschen, die Arbeiten erledigen können, die eben in dieser Alltagsroutine Anforderungen offenbar bestehen können und die teilweise, wenn sie ihren Ablauf, so ihren Alltagsablauf so schildern, eben offenbar so etwas wie ein ruhender Pol sein können in dieser ganzen Ausbildung. Also es sind ganz, ganz enorm starke Persönlichkeitsfaktoren, und sie sind sicher anders, also vielfach von intellektuell Begabten berichtet wird, dass die teilweise so Einzelgänger seien oder Außenseiter seien, diffizile Persönlichkeiten seien. Das sind diese beruflich Begabten nicht. Das sind so handfeste, eigentlich diejenigen jungen Menschen, die man gerne als Pfadiführer oder so in den Mittelpunkt stellt.
Nun haben wir darüber gesprochen, dass diese Persönlichkeiten nicht unbedingt die auffälligsten, die begabtesten, die erfolgreichsten Schüler waren. Eine große Gruppe ist sogar Underachiever, also Minderleister. Die haben die Schule unter ihrem Niveau absolviert. Wie erklären Sie sich das?
Wir haben in unserer Gruppe etwa 40, in unserer Studie etwa 40, und das waren wirklich in der Volksschule, in der obligatorischen Schulzeit, waren das schlechte Schüler. Und man kann das zweifach sehen. Die hatten einerseits, dass sie eben nicht den notwendigen Notendurchschnitt gehabt haben, der ihnen ermöglicht hätte, ein Gymnasium zu besuchen. Und dann kann man sagen, die Berufsausbildung war das Einzige, was ihnen offen stand. Sie konnten gar nichts anderes machen. Es gibt aber eben auch eine Gruppe, denen hätte es gereicht und die hätten den gymnasialen Weg wählen können, aber sie haben es nicht gewollt. Meistens, weil sie so der Schule überdrüssig gewesen sind. Und das sind eben diejenigen, die sich dann selbstständig eine Lehrstelle gesucht haben. Die haben die Schnupperlehren gemacht, die haben all diese Prüfungen gemacht und die haben sich ganz bewusst den beruflichen Weg gewählt. Das ist doch eine unerhörte Klientel, sage ich mal, junge Menschen, die sich ganz bewusst für die Berufsbildung und gegen die Akademie entscheiden. Und das, denke ich, ist man sich schon nicht so bewusst, was hier für ein Potenzial auch an Motivation kommt, mit denen die Lehrbetriebe umgehen könnten oder das auswerten könnten.
Sie sprechen jetzt von unerhörter Klientel. In Ihrem Buch Kluge Köpfe, goldene Hände ist auch von Hoffnungskindern die Rede. Erläutern Sie diesen Begriff.
Die Hoffnungskinder, das sind diejenigen, die eben auch Unterstützung brauchen und denen man viel, viel stärkere Förderung zuteilkommen lassen müsste.
Sie brauchen Unterstützung und sie brauchen starke Förderung. Da ist ja, nehme ich an, der Lehrbetrieb ganz zentral. Was haben Sie in Ihrer Studie dazu herausgefunden?
Also wir haben einige Lehrbetriebe identifiziert, bei denen man sagen kann, das ist Best Practice. Die Lehrbetriebe, die diese Auszubildenden enorm stark fördern und fordern. Und bei diesen Lehrbetrieben ist eben das Erkenntnisinteresse da, Begabungen, Talente, also Begabungen zu suchen und anzuerkennen und dann eben so zu fördern, dass sie eben immer etwas am oberen Ende ihrer Möglichkeiten leisten können. Und wir haben aber auch andere Lehrbetriebe, die noch weit mehr machen könnten oder die eben fast nichts machen. Und da möchten wir schon jetzt in Zukunft etwas mehr mit diesen Lehrbetrieben zusammenarbeiten, damit sich sowie eine berufliche Begabungsförderung entfalten könnte, weil, das muss ich nachschieben, es ist natürlich ganz wenig Wissen vorhanden, wie man effizient und effektiv einen begabten Auszubildenden fördert. Man könnte nicht einfach vom Lehrbetrieb jetzt erwarten, so macht mal, weil es relativ wenig gibt und da muss schon noch einiges geschehen.
Das zweite Ausbildungsthema für alle Lehrlinge, nicht nur für die klugen Köpfe mit den goldenen Händen, ist natürlich die Berufsschule. Wie sieht es da aus?
Wir haben in unserer Untersuchung die Berufsschulen nicht zentral angeschaut. Wir haben uns vor allem einfach einmal auf die Lehrbetriebe konzentriert. Man weiß einfach aus Umfragen, ich weiß das auch von Kollege Rolf Dubs, dass in der Regel die Berufsschule nicht ganz so favorisiert wird von den Auszubildenden wie der Lehrbetrieb. Also ich denke, die Berufsschule ist wahrscheinlich auch sehr gefordert, diesen unterschiedlichen Berufsprofilen tatsächlich gerecht zu werden und den Anforderungen des heutigen modernen Unterrichtswesens gerecht zu werden. Das ist wahrscheinlich sehr schwierig. Was man immer wieder hört, aber das geht eben in die Richtung Akademia dann auch, dass die Berufsmaturausbildungen, dass die sehr gut sind, aber richtig differenziert erfasst haben wir das nicht.
Bei der Berufsschullehre muss ich ein bisschen das Fragezeichen setzen. Da muss man ganz klar unterscheiden zwischen Berufsmatura-Lehrer und Berufsschullehrer. Berufsmatura-Lehrer habe ich wirklich sehr gut erlebt. Das sind alle sehr gut gewesen. Bei Berufsschullehrer ist es manchmal ein bisschen... Fachlich sind sie sicher sehr gut gewesen, da kann man nichts aussetzen. Aber pädagogischer Hinsicht ist es manchmal nicht ganz aufgegangen. Also... Wenn zum Beispiel die Klasse bei diesen Lehrern nicht mitmacht, ist eigentlich der Fall klar, dass sie es nicht im Griff haben mit dieser Klasse. Bei Berufsmatura-Lehrern ist das immer gegangen. Und auch sonst, sie haben manchmal Mühe gehabt, etwas Schwieriges einfach erzählen können.
Das sagt Silvan Müller, der frischgebackene und berufsbegabte Informatiker mit Berufsmatura. Eben hat er seine vierjährige Berufsausbildung abgeschlossen. Wie?
Bei der Berufsschule LAP hatte ich ein 5,2 und bei der Berufsmatura ein 5,6.
Mit anderen Worten, exzellent. Aus dem unauffälligen Schüler ist ein exzellenter Berufsmann in einer zukunftsträchtigen Branche geworden. Kann er an Lehrmeister überhaupt Empfehlungen abgeben, wodurch sein Lehrbetrieb in seinen Augen so vorbildlich war?
Mal, das ist gleich möglich. Ich kann einfach sagen, was sie gut gemacht haben bei unserer Firma. Das wäre eben vor allem, dass man immer stark gefordert wurde als Lehrling. Die Aufgaben und Projekte sind eigentlich immer den Fähigkeiten angepasst gewesen. Durch das ist eben Motivation hat nie, fast nie können höher sein. Denn man hat natürlich die Leistungen auch belohnt. Das wären zum Beispiel mit Leistungslohn haben sie das gemacht. Aber es ist immer noch so gewesen, dass es nicht extreme Unterschiede gegeben hat zwischen schlechten und guten Lehrlingen. Sonst wären die schlechten Lehrlinge auch nur gefrustet gewesen.
Was die Berufsschullehrpersonen anbelangt, wünscht sich Silvan Müller nicht nur das berufsfachliche Know-how, sondern auch ein Wissen über Pädagogik und Didaktik.
Ja, ganz sicher. Das muss unbedingt so sein.
Für Silvan Müller ist die Arbeit wichtig, aber anderes ebenso.
Außerhalb vom Arbeiten habe ich eigentlich ganz andere Interessen. Also wenn ich vom Arbeiten heimkomme, dann muss ich nicht wieder am PC hocken. Ich mache sehr viel Sport und bin viel in der Natur. Vor allem Snowboarden gehe ich sehr viel. Da kommt alles zusammen, was mir gefällt. Schnee, Berge und natürlich die Freestyle-Sportart selber. Und ich mache sonst viel Sport. Ich spiele Unihockey und ich bin auch noch als Pfadileiter tätig. Ja.
Kluge Köpfe, goldene Hände. Überdurchschnittlich begabte Lehrlinge in der Berufsbildung. So heißt das neue Buch der schweizerischen Begabungsforschungsexpertin und Pädagogikprofessorin Margrit Stamm. Mit dieser Arbeit an der Universität Fribourg korrigiert die Fachfrau, die sich so lange mit intellektueller Hochbegabung auseinandergesetzt hat, das Bildungsdünkel-Klischee, dass Begabung immer entweder mit Kunst oder Akademie in Verbindung steht. Sie hat einen blinden Fleck ausgeleuchtet. Darüber wird auch am nächsten Donnerstag im Hauptgebäude der Universität Bern getagt. Titel der Tagung: Talentförderung in der beruflichen Grundbildung. Auf der Homepage der Universität Fribourg ist darüber Näheres zu erfahren. Nebst den Persönlichkeitsmerkmalen der Goldhändigen, ihrer Familienverhältnisse und ihrer Schulkarriere hat Margrit Stamm ihren forscherischen Blick auch auf die Arbeits-, Zukunfts- und Lebensvorstellungen der jungen Talente gelenkt. Was hat sie da gesehen?
Also erstens einmal ist es erstaunlich, wie stark sich diese Berufslernenden weiterentwickeln wollen. Es ist ungefähr ein Drittel oder mehr, die irgendeine höhere Schule, eine höhere Ausbildung in den Blick nimmt. Relativ viele auch die Fachhochschule. Aber es zeigt sich eben auch hier wieder, dass gerade die Begabtesten dieser Jugendlichen, dass das nicht diejenigen sind, die die Fachhochschule anvisieren, sondern die möchten irgendetwas, das wieder nicht richtig Intellekt geht, sondern dass sie ihre handwerklichen Begabungen weiterentwickeln können. Also ich denke da an die Pflichten der höheren Fachschulen, also wo ja fast nichts gemacht wird und da müsste man auch etwas weiterentwickeln. Andererseits passen sie in ihren Zukunftsvorstellungen sehr stark zu dem, was wir auch von den Shell-Studien wissen, zur Situation deutscher Jugendlicher, aber das stimmt offenbar auch für die Schweizer Jugendlichen, dass sie sich ein gutes Leben wünschen. Sie wollen heiraten, sie wollen Familie haben, Männer wie Frauen. Frauen wollen etwas stärker Teilzeit berufstätig bleiben und Männer etwas weniger. Und einfach das gute Leben, ein wenig Hedonismus, Familie spielt eine sehr große Rolle.
Margrit Stamm, wir haben schon über einige Konsequenzen gesprochen, die diese Studie haben könnte. Was vergeben wir uns, wenn wir diesen blinden Fleck weiterhin beibehalten?
Also wir vergeben uns eine ganz wichtige Stütze unseres beruflichen Qualifikation, die die Schweiz ja immer gehabt hat in den letzten Jahrzehnten. Wir vergeben uns das Potenzial, das ein Teil der Jugendlichen hat, eben in allen Sektoren. Ich möchte das betonen. Eben, es geht hier gar nicht nur um Organisation, Verwaltung oder um Informatik, sondern es geht um wirklich diese ganze Breite, die handwerkliche Exzellenz. Ich denke, das ist ganz zentral, dass wir dieses Fundament viel, viel stärker fördern, dass das, wenn wir an die Klein- und Mittelbetriebe, an die KMUs denken, die sind angewiesen auf solche gut ausgebildete, leistungsexzellente Fachkräfte. Wir vergeben uns das, weil wir in den letzten Jahren eben diesen blinden Fleck weiter zugedeckt haben mit der Akademisierung. Die unterstütze ich aber, die Akademisierung. Bin sehr für die Fachhochschulen, ich war ja auch lange da tätig, aber wir dürfen das andere eben nicht unter den Tisch kehren und denke, das komme ja sowieso. Das stimmt nicht.
Ich tue jetzt bis im Sommer noch bei dem Betrieb weiterarbeiten, wo ich die Lehre gemacht habe. Nachdem mache ich ein Schuljahr, das sich Passerelle nennt. Dort holt man so eine Art wie die Matura nachher, damit ich nachher dann an die ETH gehen kann. Das Fach, was ich studieren soll, ist noch nicht klar, aber es wird sich so im Bereich Informatik, Mathe abspielen.
Silvan Müller über seine beruflichen Pläne. Jetzt ist er 20. Was soll mit 30 sein?
Ich möchte ganz sicher einen Beruf haben, der mir extrem viel Freude bereitet, wo ich motiviert bin, motiviert etwas zu entwickeln oder zu erforschen, dass ich richtig meine Fähigkeiten ausspielen kann.
Das war Kontext mit einem Beitrag von Cornelia Kasis. Kluge Köpfe, goldene Hände. Ich kam ins Gespräch mit Silvan Müller, einem 20-Jährigen aus dem Luzernischen, und der Begabungsexpertin Margrit Stamm, Professorin der Erziehungswissenschaft an der Universität Fribourg. Von ihr ist auch unlängst das Buch »Kluge Köpfe, goldene Hände« im Rüecker Verlag erschienen.